Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Yahya Sinwar ist tot, also der Hamas-Führer, der als Drahtzieher des Terrors vom 7. Oktober gilt. Getötet Mitte der Woche von der israelischen Armee bei einem Einsatz in Gazastreifen. Die Hamas hat den Tod bestätigt und betont, sie werde die Geiseln erst freilassen, wenn es eine Waffenruhe gibt. Die libanesische Hisbollah wiederum hat eine neue Phase des Kriegs verkündet. Joe Biden äußerte sich dennoch optimistisch, es gäbe nun eine Möglichkeit, um den Weg zum Frieden zu beschreiten. Julio Segador ist Korrespondent in Tel Aviv und nun live zugeschaltet. Herr Segador, wie wird der Tod des Strippenziehers vom 7. Oktober denn in Israel diskutiert?
Ja, es herrscht tiefe Genugtuung, eigentlich ja übergreifend bei den Menschen hier und auch bei der Regierung. Yahya Sinwar war Staatsfeind Nummer eins. Er ist der Drahtzieher der Terrorattacke vom 7. Oktober vergangenen Jahres. Und es ist schon wichtig gewesen, auch für die Regierung, vor allem für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, natürlich sagen zu können, dass sein militärischer Kurs Erfolg hat, dass jetzt eigentlich die gesamte Führungsspitze der Hamas eliminiert worden ist. Die Frage ist natürlich, wie geht das weiter? Und da gibt es dann keinen Konsens mehr, denn die Geiselfamilien sagen, das wäre jetzt auch der richtige Moment, um diesen Krieg zu beenden. Für Netanyahu dagegen ist es genau das Gegenteil, eine Bestätigung, dass sein militärischer Kurs Erfolg hat und er will den auch fortsetzen.
Die Hamas hat betont, sie werde die Geiseln erst freilassen, wenn es eine Waffenruhe gibt, bleibt also auch bei dieser Position. Wie reagieren die Menschen in Gaza?
Also in Gaza, die Interviews, die wir jetzt bekommen haben, auch von unseren Mitarbeitern, von den Agenturen, ist es eher so, dass sie sagen, mit Yahya Sinwar ist zwar der Führer der Hamas jetzt eliminiert worden, aber es wird ein neuer kommen und der Widerstand geht weiter. Also der Wunsch der israelischen Regierung, dass man auch in Gaza bei der Zivilbevölkerung Yahya Sinwar als einen grausamen Potentaten sieht, die ist so nicht in Erfüllung gegangen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass eher eine Trotzreaktion erfolgt. Und es verwundert ja auch nicht. Wir haben über 40.000 Tote in Gaza. Die Lebensgrundlage für 2 Millionen Menschen ist komplett zerstört worden, vermutlich auf Jahrzehnte hinaus. Da kann man nicht erwarten, dass man dann den Israelis auch noch dankbar ist, wenn der Führer der Hamas ausgeschaltet wird.
Dann lassen Sie uns auf das aktuelle Kriegsgeschehen schauen. Was ist denn in den vergangenen Stunden passiert, auch seitdem die Hisbollah ja eine neue Phase des Kriegs angekündigt hat?
Ja, vielleicht kurz zur Hisbollah. Wir haben wirklich in den vergangenen Stunden permanent Raketenalarm im Norden. Nicht nur Raketenalarm, es sind wohl auch Drohnenattacken gemeldet worden und eigentlich die gesamte Nacht hindurch. Also wenn ich auf meine Alarm-App gucke, dann ist die deutlich, deutlich rot, vor allem im Norden Israels. Und wir haben im Gazastreifen, im Flüchtlingslager Jabalia, sehr, sehr heftige Kämpfe. Es soll dort, und das sind jetzt die Angaben, die uns von den palästinensischen Medien übermittelt worden sind, die wir so nicht überprüfen können, es soll über 30 Tote gegeben haben, über 70 Verletzte in Jabalia, im Zentrum dieses Flüchtlingslagers, wo sich wohl nach israelischen Angaben neue Hamas-Verbände formiert haben. Und da ist das israelische Militär mit Panzer hineingegangen.
Also die Zeichen stehen auf Eskalation. Live aus Tel Aviv war das Julio Segador. Wie geht es jetzt weiter in Gaza und im Libanon? In Nordgaza hat die israelische Armee ja Hunderttausende aufgefordert, das Gebiet über Fluchtkorridore zu verlassen. Die Armee begründet das mit der Regruppierung der Hamas im Norden. Welche Strategie verfolgt sie dort und welche im Libanon? Vor der Sendung konnte ich sprechen mit Andreas Krieg, Militärexperte am King's College in London. Und meine erste Frage war, die Führung der Hisbollah ist tot, zudem der Auslandschef der Hamas und nun auch der Mann, der als Drahtzieher des 7. Oktober gilt. Hat Israel sein oberstes Kriegsziel erreicht?
Nun, es ist ein extrem symbolischer Zeitpunkt für den Krieg, vor allem von Netanyahu, der ja wirklich über die letzten 12 Monate versucht hat, irgendwo eine Situation zu schaffen, in dem er sagen kann, ich gewinne diesen Krieg gegen die Hamas. Es läuft ja am Boden nicht so gut. Aber man muss auch dazu sagen, dass das zwar ein symbolischer Akt ist, diesen Drahtzieher jetzt zu töten. Und das ist sicherlich auch für die meisten Israelis ein sehr guter Moment. Aber man muss natürlich weiter die Kriegsziele im Auge behalten. Das ist zum einen mal die Freilassung der Geiseln. Die wird sicherlich dadurch erschwert. Und zweitens natürlich auch die Degradierung der, oder manche sagen in Israel sogar die Auslöschung der Hamas, wird sicherlich dadurch nicht einfacher werden, weil wir jetzt schon gesehen haben, dass Sinwar in den letzten Monaten eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt dieser militanten Organisation geworden ist. Also wir sehen, dass die Hamas sich abspaltet von dieser politischen Bewegung, die ja auch dieses Büro in Katar hat und eben dieses militanten Zweiges, der eben vor Ort in Gaza operiert. Und wir sehen auch, dass die Hamas nicht mehr fähig ist, den Gazastreifen zu regieren. Und was eben übrig bleibt, sind so einzelne Zellen, die weiter Widerstand leisten, die militant agieren, die wahrscheinlich auch immer, natürlich auch in den letzten Wochen wieder einige terroristische Anschläge in Israel verübt haben und dass diese militanten Zellen wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger dezentralisiert weiter operieren werden und dieser zentrale Angelpunkt irgendwo wegfällt.
Das heißt, Sie sehen eine Radikalisierung auch der Hamas und damit vermutlich auch eher eine Eskalation und nicht das, was jetzt zum Beispiel ein Joe Biden zumindest als Hoffnung in den Raum stellt, dass es einen baldigen Waffenstillstand geben kann.
Da bin ich auch eher sehr pessimistisch. Das sagen auch viele Sicherheitsexperten in Israel, dass der Krieg noch nicht vorbei ist, dass es wahrscheinlich noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre geht. Eben diese Niederschlagung dieses Aufstandes, wenn man es so will, innerhalb Gazas wird sehr, sehr schwierig sein, auch wenn man versucht, große Teile des Gazastreifens zu entvölkern, was natürlich irgendwo einer ethnischen Säuberung gleichkommt. Das wird sicherlich trotzdem nicht dazu führen, dass man die Hamas und das, was noch übrig ist, und das sind wahrscheinlich noch einige Tausende von Kämpfern, dass die eben diesen Kampf aufgeben werden. Ich würde sagen, dass das, was noch übrig bleibt, sich radikalisiert und dass es sicherlich jetzt auch schwerer werden wird, überhaupt eine Verhandlungsbasis zu finden. Also es ist ganz klar, dass die Geiseln nicht militärisch freigelassen werden können, dass jeder Ansatz, den Israel versucht hat, eigentlich eher zu dem Tod der Geiseln geführt haben. Und das Einzige, was bis jetzt funktioniert hat, war eben durch Verhandlungen. Nun sind die beiden Unterhändler, sage ich mal, getötet worden. Erstmal Haniyeh, der in Teheran ermordet worden ist, und vorgestern Sinwar auch. Nun gibt es keinen Ansprechpartner mehr. Das heißt, selbst das Politbüro in Doha wird es sehr, sehr schwer haben, jetzt hier einen Unterhändler zu finden. Die Ägypter werden es sicherlich auch schwer haben. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass man die Geiseln jetzt eben durch den Verhandlungsweg frei bekommt. Und das, was übrig bleibt, wird sich radikalisieren und eventuell auch neuen Wege einschlagen in dem Kampf gegen Israel. Eben nicht nur militant zu agieren, sondern eben auch versuchen, wieder mehr und mehr terroristische Anschläge innerhalb Israels zu verüben.
Lassen Sie uns auf die Lage in Gaza schauen. Sie haben das eben auch schon angedeutet. Es gibt eine neue Militäroffensive seit 2 Wochen von der israelischen Armee. Es gibt Berichte über Vertreibungen aus dem Norden und eine Abriegelung des Gebiets. Die UN wirft dem israelischen Militär vor, hunderttausende Menschen vor die Wahl zu stellen, ob sie vertrieben werden oder verhungern. Israel hat nach 2 Wochen ohne Lieferung nun am Montag 30 Lastwagen nach Nordgaza gelassen und behauptet eben keine humanitäre Hilfe zurückzuhalten. Welche Strategie verfolgt die israelische Regierung in Nordgaza?
Also das ist ähnlich auch wie was wir jetzt im Libanon sehen, eine sehr antiquierte Art der Kriegsführung. Also etwas, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich gesehen haben, dass man versucht, eine sogenannte Strategie der verbrannten Erde herbeizuführen.
Woran machen Sie das fest?
Dass man eben die Infrastruktur vollständig zerstört. Immer mehr sehen wir, dass einzelne Panzer, die mit Fernsteuerung gesteuert werden, als Roboter mit extrem viel explosiver Munition in diese Region gefahren werden und dann zur Explosion gebracht werden. Man versucht wirklich aktiv, die Leute zu vertreiben.
Aber ist das nicht auch in genau den Gebäuden, wo die Hamas sich verschanzt, würde jetzt zumindest die israelische Armee sagen?
Nun, das Problem ist natürlich, es gibt zwei Komponenten, die sehr, sehr schwierig sind und auch immer noch schwierig sein werden für die Israelis. Es gibt ein oberirdisches und ein unterirdisches Schlachtfeld. Das oberirdische Schlachtfeld kontrollieren die Israelis zu einem großen Teil. Wo sie überhaupt oder sehr wenig, auch in den letzten 12 Monaten sehr wenig Fortschritte gemacht haben, ist der unterirdische Bereich. Das heißt, die Hamas, das, was von den Kämpfern noch übrig ist, operiert eben unter der Erde. Das heißt, die oberirdische Infrastruktur, die natürlich zum größten Teil zivile Infrastruktur ist, wird vollständig zerstört, während die Tunnelsysteme aber noch intakt bleiben. Das heißt, es bringt eigentlich relativ wenig, diese verbrannte Erde, im Endeffekt Schutt und Asche zurückzulassen, um das eben nicht mehr lebenswert zu machen für die Leute, die da sind. Das heißt, diese Vertreibung, die damit einhergeht, soll es einfacher machen für die israelische Armee, Kombattanten auszumachen und zu sagen, jeder, der jetzt noch bleibt, ist im Endeffekt ein legitimes Ziel. Und das ist extrem schwierig und vor allem nach Völkerrecht sehr, sehr schwierig.
Ich würde gerne schauen noch auf die Hisbollah, die ja auch sagt, wir können jederzeit aufhören, Israel zu beschießen, wenn es eine Waffenruhe in Gaza gibt. So, jetzt hat Israel auch die Hisbollah-Führung getötet. Die Miliz hat genau jetzt nach der Tötung von Sinwar auch eine neue Phase ihres Kampfes gegen Israel angekündigt. Was heißt das konkret und welche Bedrohung geht von der Hisbollah noch für Israel aus?
Also eine enorme Bedrohung. Also die Hisbollah ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als quasi Armee, sage ich mal, als die Hamas. Die Hamas hat eigentlich seit dem 7. Oktober, 8. Oktober nicht wirklich öffentlich Widerstand geleistet, sondern eben die israelische Armee eben aus dem Hinterhalt angegriffen, durch die Tunnelsysteme und so weiter, durch in einer ganz perfiden Art der urbanen Kriegsführung, die es extrem schwer macht für die israelische Armee. Die Hisbollah, natürlich besser aufgestellt, besser ausgerüstet, kämpft auf einer breiteren Front, hat viel mehr Kriegserfahrung, auch vor allem in Guerillataktiken und ist dementsprechend ein extrem schwieriger Gegner. Und die israelischen Streitkräfte haben sich in den letzten fast drei Wochen schwer getan, dort wirklich relevant auch Boden gut zu machen im Süden Libanon. Man versucht auf einer sehr breiten Fläche einen Korridor zu schaffen, wo man Tunnelsysteme der Hisbollah zerstört, indem man die Abschussrampen vor allem zerstört, indem man Munition und vor allem die Kurz- und Mittelstreckenraketen der Hisbollah zerstört. Und da tun sich die Israelis doch sehr schwer, weil eben extrem großer Widerstand geleistet wird. Und die Hisbollah fügt natürlich auch, und wir sehen natürlich, dass sie dezimiert worden ist im Zentrum. Also auch da würde ich wieder sagen, genau wie die Hamas ist die Hisbollah ein Netzwerk. Da kann man natürlich, so wie man will, versuchen, irgendwo die Hierarchie zu zerbrechen, auch die Kommunikationswege zu unterbrechen, Kommandostrukturen zu zermürben. Trotzdem bleibt das Netzwerk an sich zusammen. Also was wir in der Hisbollah sehen, ist auch einzelne Zellen, die lokal sich organisieren, die mehr oder weniger autark auch agieren vom Zentrum der Macht. Und das Zentrum der Macht ist da, wo die Israelis extrem viel auch erreicht haben in den letzten Wochen, indem man Nasrallah und auch viele der anderen operationellen Führungskräfte umgebracht hat. Trotzdem können diese einzelnen Zellen am Boden noch sehr stark Widerstand leisten und leisten auch sehr, sehr viel Widerstand. Und das wird ein sehr, sehr schwieriger Krieg.
Was sagen Sie als Militärexperte? Sie beobachten diesen Krieg, diese Kriege ja auch schon sehr lange. Weist Israels militärisches Vorgehen im Libanon Ähnlichkeiten auf zum Vorgehen in Gaza?
Ja, auch wie wir jetzt, wie ich schon ansprach eben, wir haben auch diesen Ansatz der verbrannten Erde, wo eben man sagt, jegliche Infrastruktur, die von der Hisbollah benutzt werden kann, wird zerstört. Und das ist zum größten Teil natürlich zivile Infrastruktur. Eines der schockierendsten Videos, die ich gesehen habe in den letzten Wochen, war ein kleines Dorf im Südosten des Libanons, das vollständig in die Luft gesprengt worden ist, eben nicht im Kampf, sondern eben erst befreit worden ist und dann mit Sprengstoff eben ausgestattet worden ist und dann zur Explosion gebracht worden ist. Und das zeigt eben, dass die Israelis sagen, wir wollen, wenn wir weiter nach vorne ziehen, nichts zurücklassen, was die Hisbollah wiederum nutzen könnte, um uns dann nachher aus dem Hinterhalt anzugreifen. Das kann man natürlich irgendwo teilweise nachvollziehen, aber führt eben auch dazu, dass die Libanesen, die dort wohnen, und das sind nicht nur alles Schiiten, das sind definitiv nicht alles Leute, die die Hisbollah unterstützen, das vor allem auch viele der Christen, die im Süden Libanons leben, eben vertrieben werden aus ihren Häusern, aus ihren Dörfern. Und wenn sie zurückkommen, absolut nur zu Schutt und Asche zurückkommen. Und das ist eben eine Art der Kriegsführung, die wir im Westen so nicht geführt haben, weder im Irak noch in Afghanistan, dass man eben sagt, wir zerstören auch zivile Infrastruktur, weil Terroristen oder eben militante Organisationen dort Unterschlupf finden können. Also es ist eine ganz neue oder wenn man so will, eine sehr alte Form der Aufstandsbekämpfung, die völkerrechtlich sehr problematisch ist.
Das militärische Ziel ist ja, die Hisbollah unschädlich zu machen, sodass sie den Norden Israels nicht mehr angreifen kann. Die Frage ist aber, was ist das politische Ziel? Benjamin Netanyahu hat sich an die Menschen im Libanon gerichtet und hat gesagt, sie sollen die Hisbollah verbannen aus dem Land. Und dann Zitat, sie haben die Chance, Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es in Gaza sehen. Zitat Ende. Welches politische Ziel verfolgt die Regierung Israels im Libanon, wenn sie verlangt, dass die Libanesen eine politische Partei, die Teil der Regierung ist, aus dem Land verbannen?
Ja, also das ist natürlich vollends Schwachsinn, wenn man es so sieht, also strategisch als auch politisch. Das zeigt, die Netanyahu-Regierung hat seit 12 Monaten keine Strategie, weder für den Krieg in Gaza noch im Libanon. Das heißt, der Krieg wird geführt allein durch das Militär. Und das Militär kann natürlich die Schlachten gewinnen, es kann die einzelnen operationellen Ziele erreichen. Aber die strategischen, politischen Ziele müssen eben politisch vorgegeben werden. Und die Schwierigkeit ist, dass eben das, was die israelischen Streitkräfte am Boden erreichen, wird eben durch die Netanyahu-Regierung nicht in politische Ziele umgesetzt. weil es eben keine gibt. Das Problem mit der Hezbollah im Süden Libanons, und nicht nur im Süden Libanons, es ist eine soziopolitische Organisation mit einem sehr starken militanten Flügel, die auch einen Teil, natürlich fast ein Drittel der Libanesen irgendwo repräsentiert und sicherlich viele, die meisten Libanesen ein sehr gespaltenes Verhältnis mit der Hezbollah haben. Aber jetzt die Libanesen eben vor diese Wahl zu stellen, entweder Bürgerkrieg gegen die Hezbollah oder wir führen einen Vernichtungskrieg gegen euch. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man diesen Krieg gewinnen wird. Und wir sehen jetzt auch, dass selbst die Teile der libanesischen Bevölkerung, die anti-Hezbollah eingestellt sind, sich in diesem Krieg auf die Seite der Hezbollah stellen, weil sie sagen, das ist ein Krieg, den Israel gegen den Libanon führt und nicht gegen Hezbollah. Ich glaube, da ist Netanyahu weit über das Ziel hinausgeschossen und ist sich, glaube ich, auch nicht bewusst, welche Rolle die Hezbollah im Libanon eben auch spielt.
So die Einschätzung von Andreas Krieg, Militärexperte am King's College in London.